Dankbar. Wir haben gerade gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe, für diejenigen, die es vielleicht nicht verstanden haben. Und Johann Sebastian Bach hat alle so seine Lieder oft so unterschrieben mit Soli Deo Gloria, alleine Gott sei Ehre. Und darum geht es auch heute Morgen in dem, was wir ein bisschen bedenken möchten und auch heute Abend. Und darum geht es auch in Ehe letztendlich. Finde ich ganz, ganz stark, dass er das macht. Das ist echt eine Bombensache. Ja, ich möchte uns den Text vorlesen, um den es heute Morgen geht. Und dann möchte ich nochmal beten und dann erklären, um was heute Morgen geht. Und zwar kommt der Text aus Lukas Evangelium, Kapitel 14, ab Vers 25. Der Vortext ist, dass da in der Bibel steht, da gibt es eine große Einladung zu einem großen Gastmahl. Und in der orientalischen Welt ist es so, wenn man eingeladen wird, da kommt man eigentlich. Da sagt man nicht, na, ich weiß auch nicht oder ich wüsste nicht. Und von daher erklärt Jesus da, dass Menschen sich wehren eigentlich gegen diese große Einladung. Eigentlich die Einladungsaktion Gottes. Die Menschen damals wussten ganz genau, von was Jesus spricht, als er rein sprach in diese Kultur, in die orientalische Kultur, in die jüdische Kultur. Dieses große Einladungsfest Gottes, der immer wieder wirbt um sein Volk, das Volk Israel, da hört man auch letzten Sonntag davon. Und das ist eigentlich immer echt erstaunlich auch, das habe ich mal jemandem gesagt, auch der sich vergleicht Gott mit einem Ehemann, den seine Frau die Ehe bricht und immer wieder die Ehe bricht und immer wieder die Ehe bricht, aber er bleibt dran, er lässt nicht los, er lässt sich nicht scheiden. Er sagt, und ich halte dir die Treue. Und der Tag wird kommen, an dem du das merkst, was das bedeutet, und du wirst überwältigt sein von meiner Treue. Und dann hat sich dieser Gott aufgemacht, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Schöpfergott, der lebendige Gott. Er hat sich aufgemacht und ist uns Menschen in einer Art begegnet, wie wir Menschen es eben am besten verstehen, auf der persönlichen Ebene. Ja, deswegen sagt er auch, ihr müsst euch keine Bilder machen, ihr braucht auch euch keine Bilder machen, weil dieses Bild, was ich eigentlich wirklich bin, das könnt ihr euch nie darstellen, nie. Diese Gnade, diese Wahrheit, diese Liebe, diese verändernde Kraft, ist unmöglich, dass ihr euch das vorstellen könnt. Da müsst ihr euch Hunderttausende von Bildern machen und habt nicht das eine wahre Bild von diesem einen wahren Gott. Aber dieses eine wahre Bild, sagt die Bibel, von diesem einen wahren Gott, das wird dann deutlich in Jesus Christus. Und die Bibel sagt mal, in ihm sahen wir die Herrlichkeit Gottes. Wer Gott sehen will, der muss auf Jesus schauen. Und diese Herrlichkeit Gottes beschreibt die Bibel mit voller Gnade und voller Wahrheit. Voller so einer herabneigenden Liebe zu dem, was sich manchmal vorkommt wie so ein Würmlein. Zu dem, was sich manchmal so vorkommt wie, ich hätte es eh nie verdient, wenn es überhaupt einen Gott gibt, hätte ich es eh nie verdient, mit dem Gemeinschaft zu haben. Und diese große Einladungsaktion, die beschreibt eben dann, Jesus Christus ist letztendlich diese große Einladungsaktion. Und das, was Jesus hinterlassen hat, letztendlich, als er dann zu seinem Vater im Himmel gegangen ist, nach der Auferstehung und dann Himmelfahrt, was die Bibel davon spricht. Und dann hat er seinen Heiligen Geist gegeben und ruft Menschen in die Nachfolge. Und die Gemeinde Jesu heute ist letztendlich diese große Einladungsaktion Gottes. Lasst euch einladen zu diesem großen Festmahl. Das ist ja auch interessant. Ne? Ist nicht bloß für Männer, sondern auch für Frauen. Die freuen sich auch, wenn es was Gutes zu essen gibt. Ne? Wenn mal irgendjemand kocht, der es kann. Ne, also die Frauen können es ja meistens zu Hause. Aber wenn die Männer dann rangehen am Herd, ne, dann wird es schon problematisch. Oh, klasse, gibt immer das Gleiche und so. Ne? Aber ihr versteht es. Und die Bibel sagt dann, da gibt es mal ein großes Hochzeitsmahl. Da gibt es ein Fest, eines Tages mal für diejenigen, die in diesem Leben auf Jesus Christus vertraut haben, auf diesen einen wahren Gott. Und zu diesem Mal muss man eingeladen werden und das ist eine Einladungsaktion, bis Jesus Christus eines Tages wiederkommt. Und es gibt Menschen, die lassen sich einladen, es gibt Menschen, die sagen, nee, ich habe 100.000 Ausreden, warum nicht? Und das ist die Vorgeschichte zu diesem Text. Und dann kommt dieser Text, dass wir sehen, es zog aber eine große Volksmenge mit ihm, mit Jesus. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Und jetzt kommt so Anti-Werbung. Weil es ist eigentlich eine Bombensache, wenn wir jede Menge Leute nachlaufen. Das ist wirklich stark. Und da macht ja Religion, ist ja das Big Business Religion. Und da sagt die Bibel, plötzlich sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommt, Wisst ihr, Leute, und ich will euch jetzt einfach die Konsequenz sagen, was es heißt, mir eigentlich wirklich nachzufolgen. Und wir erklären das gleich. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Die Bibel spricht mal an einer anderen Stelle in dem Evangelium, wer sein Kreuz täglich aufnimmt. Also ist auch so eine tägliche Sache. Meine Frau lieben, mich dafür zu entscheiden, das kam mir jetzt gerade, ist eine tägliche Sache. Täglich, täglich, täglich. Aber ich greife nicht vor, von nein. Aber im Ehekurs. Sonst müsste ich auch noch kochen hier. Und dann. Und wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat, zur gänzlichen Ausführung. Wisst ihr, deswegen darf man eigentlich Menschen auch nicht verführen, Jesus nachzufolgen. Weil sie nicht die Mittel haben zur Ausführung. Wir dürfen sie nicht verführen, weil sie nicht die Mittel haben zum Ausführen. Das ist Religion. Das ist christliche Religion. Millionen von Menschen wurden verführt. Ich nenne es einfach so, wie ich es empfinde. Und haben überhaupt keine Ahnung. Wissen gar nicht, wie ich das ausführen soll. Ich soll jetzt die 10 Gebote halten. Plötzlich heißt es so, du bist doch Christ. Und dann komme ich eben mit einem Set of Rules, komme ich dann und ich sage dir jetzt mal, was du wirklich machen musst und was du tun darfst und was du sein lassen musst. Aber da geht es um was ganz was anderes, also eine ganz andere Qualität, was Jesus da meint, wisst ihr? Also Menschen, wir dürfen Menschen nicht verführen, sonst haben sie nicht die Kraft, es auszuführen. Man kann Menschen auch verführen, ein Haus zu kaufen. Man kann Menschen auch verführen, ein Haus zu bauen. Das ist geschehen, als die DDR die Grenzen wegfielen. Für manche ist es gar kein Begriff mehr, ne? Aber wir sind damals aufgewachsen so an der Grenze. Und dann standen so die ganzen Rattenfänger, wie man so nennt, ne? Die standen dann und haben Häuser verkauft, alles Mögliche. Und Menschen haben sich verschuldet. Und als dann die ersten Leute aus Rumänien kommen konnten und dann sind gar die tollen Hausverkäufer alle gekommen, Versicherungsvertreter und Bankleute und haben jeden alles Mögliche angedreht. Und Leute, die Menschen waren so verschuldet, die wussten manchmal gar nicht mehr wohin. Und manche haben sich wirklich das Leben genommen. Weil sie sind verführt worden zu etwas, was sie nie ausführen konnten. Vorspielung falscher Tatsachen. Und das ist Jesus nicht. Jesus spielt niemandem irgendetwas vor. Und es darf auch das Leben von Menschen sein, die Jesus nachfolgen, nicht, Leute, eine Vorspielung falscher Tatsachen. Die Wahrheit ist, es ist das Leben, ist Lachen und Weinen. Es ist Tanzen und Trauern. Es ist Aufbauen und Abreißen. Das ist das Leben. Das Leben, es lebe ich, wie es lebe ich. Das ist das einzige bisschen Schwäbisch, das ich als Franke mal gelernt habe. Aber das ist ein schlauer Spruch, ne? Aber es ist die Wahrheit. Das Leben ist, wie es Leben ist. Es regnet, der Winter kommt, der Herbst kommt, der Frühling ist da. Und dann kommen Dinge ins Leben, die ich nie gedacht hätte. Nie, nie, nie. Und wenn ich dann immer so einen aufmache, naja, wenn du Jesus nachfolgst, ist immer alles easy in Bambisi. Ist es nicht. Ich habe einen Freund in Serbien, wo wir leben, in Belgrad, ist ein Pastor von einer großen Gemeinde und der sagt mir eins, ich muss meine Gemeindemitglieder manchmal davon überzeugen, dass auch Christen krank werden können. Das glauben die gar nicht. Aber es ist die Wahrheit. Wisst ihr, Vorspielung falscher Tatsachen. Christen können auch arbeitslos werden. Christen können auch scheitern. Christen können auch scheitern, auch in ihrer Ehe. Christen können scheitern, weil um das geht's alles gar nicht. Es geht nicht drauf, was ich auf die Reihe bekomme. Und von dem spricht Jesus hier. Leute, es geht um ein klares Nachrechnen, ein klares Nachdenken. Und ich finde es so klasse, dass er Menschen einlädt und sagt, denkt nach. Das ist nicht ein emotionaler Trip, auf dem ihr seid. Mal ein bisschen Religion. Ein bisschen Fun. Es hat hohe Kosten. Aber da wartet eine Riesensache auf euch. Eine Riesensache. Das ist dieses Fest Gottes. Damit er nicht etwa den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Salz ist gut, wenn es aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich finde es so stark, wisst ihr, dass Jesus Menschen einlädt, auch mich, Heinz, überleg's ganz genau. Es ist Wahrhaftigkeit. Das ist Redlichkeit. Überleg es ganz genau. Was macht dich eigentlich zu dem, dass du zum Beispiel jetzt nach Serbien gehst, wie wir? Und ich muss mich wirklich fragen, was? Ist es der Stolz, treibt mich der Stolz an, dass viele dann sagen werden, ja, der hat so einen tollen Platz verlassen am Bodensee und das ist so, wow, das ist ein richtiger Nachfolger. Und ich muss ehrlich sagen, ja, solche Gedanken hatte ich auch schon gehabt. Wir sind stolz, ist immer da drin. Irgendwie finde ich in dem Herz alles das, von dem Jesus spricht, das Menschenherz, aus dem kommt heraus Boshaftigkeit und Stolz und Neid und Ehrsucht. Und das ist alles auch in mir drin. Das ist alles in mir drin. Steckt irgendwie da drin. Und wisst ihr, ich darf aber entscheiden, welchen Hund ich füttere am Tag. Und von dem spricht Jesus hier, dieses Kreuz auf sich zu nehmen, ihm nachzufolgen. Holiday the whole year habe ich die Tage gelesen auf einem Auto hinten drauf. Gibt es auch eine Webpage, die sage ich jetzt nicht. Und dann habe ich mir so ... plus a little bit of adventure. Das möchten wir auch. Ein bisschen adventurous soll es sein, also ein bisschen Abenteuer. Ja, Ferien und ein bisschen Abenteuer. Also ein bisschen Kitzel, jetzt gerade so für die Jüngeren, es muss schon sein. Aber dieses Leben mit Jesus, das letztendlich Adventure, Challenge, Abenteuer, Herausforderung, jeden Tag. Plus Holiday. Plus diesen Friedenstagen, diese erfrischenden Tagen. Ich erkläre das gleich noch. Das kam mir so, wisst ihr, in diesen Gedanken, als der Roland mir so sandte, Mensch, du könntest eigentlich darüber sprechen, über Vollzeitabenteuer. Die Bereitschaft, die gesicherte Umgebung zu lassen. Von dem spricht Jesus. Aber letztendlich sagt er nicht, Leute, das ist nicht ein Abenteuer, das ist die Realität. Und schade für den, der diese Realität verpasst im Leben. Sein bisschen gesicherte Umgebung, die vielleicht 80, 90, 100, 120 Jahre dauern kann, zu verlassen, loszulassen, um das zu finden, wozu er eigentlich wirklich geschaffen wurde, nämlich mit diesem lebendigen Gott zu leben und von diesem lebendigen Gott bewegt zu werden in diese Welt. Mitten in Tränen, mitten im Lachen, mitten im Tanzen, mitten im Trauern. Mitten im Bauen, mitten im Abreißen. Um das geht's. I see a new generation, ich mag dieses Lied. Ich sehe eine neue Generation heranwachsen. Die werden wieder beten, die werden wieder gehen, die werden wieder laufen. Dietrich Bonhoeffer sagte das auch mal. Es wird eine neue Generation kommen von Männern, die aufstehen wieder. Für die Wahrheit, für das, was Recht ist. Für Gottes Recht, für Gottes Wahrheit. Für Gottes Klarheit auch, für Gottes Gnade. Und wisst ihr, ich habe mir dann gedacht, letztendlich die Wahrheit ist, wir tun nichts Besonderes, meine Frau und ich. Ist wirklich so. Wir tun nur das, wozu Jesus uns gerufen hat. Und wenn es für jemanden ist, der sagt, ich bin halt als Bankkaufmann berufen, dann bin ich als Bankkaufmann berufen. Das ist eine Bombensache. Ist auch ein Abenteuer. Das sage ich nichts Neues. Ne? Als Autoverkäufer, als Mama, als Erzieherin, als Raumpflegerin. Es ist ein Abenteuer, jeden Tag dieses Kreuz auf sich zu nehmen, dieses Kreuz Christi und Jesus herrschen zu lassen in dem. Weil Jesus sagt, dazu seid ihr eigentlich berufen, seinen Jüngern, dass ihr meine Zeugen seid in dieser Welt. Ihr seid alle Missionare. Ihr seid alle gesandt, weil das der Geist der Sendung ist, der in euch lebt. Egal wohin. Und wenn es ist, dass ich jobbe im C&A. Aber es ist dein Leben, Christus. Also dieses Vollzeitabenteuer. Es wenden sich sehr viele ab heutzutage in unsere Welt und das merken wir von dieser sogenannten christlichen Welt, weil das Geschehen ist, von dem auch Dietrich Bonhoeffer sprach, dieser Versuch, die Welt zu verchristlichen, ist gescheitert und zwar genau in die Umkehraktion, nämlich in die Verweltlichung der Christenheit. Ich habe mich gefragt diese Tage, als ich im Radio hörte, dass gerade aus dem Ländle viele junge Frauen sich anwerben lassen für als Dschihadistenbräute nach für die IS. Die verlassen das Land. Was bringt so junge Frauen dazu, Leute? Kann das sein, dass die dekadente Christenheit so junge Menschen dazu bringt? Da dürfen wir uns vielleicht auch mal diese Frage stellen. In all den radikalen Sachen, die es in dieser Welt gibt, kann es sein, dass es manchmal auch gerade junge Menschen gibt aus so christlichen Ländern, die, weil diese christlichen Länder so dekadent geworden sind. Sie reden von Jesus, aber es, wie auch Bonhoeffer mal sagte, wir reden von einem großen Gott, aber leben wie Atheisten, wie wenn es ihn gar nicht gibt. Das bewegt mich wirklich, weil ich so einen jungen Mann getroffen habe. Getauft und konfirmiert. Hat die Schule nicht richtig geschafft. Und wisst ihr, niemand kam vorbei. Weder die, die ihn getauft haben, noch die, die ihn konfirmiert haben. Und eines Tages, das war hier im Ländle, in einem Ort, von dem würde man es gar nicht vermuten, haben sich radikale Muslime seiner angenommen. Und ich treffe diesen jungen Mann, der war gerade knapp 18 gewesen und sagte, Heinz, ich bin bereit, für Allah zu sterben. Ich bin bereit, mich in die Luft zu jagen. Wenn es dran ist, als Märtyrer. Und er hat mir erklärt, wie das war, wisst ihr, wie er aufwuchs und wie sich keiner für ihn interessiert hat. Und er war auch mal in so einem Jugendkreis, so einem christlichen Jugendkreis, da hat er gar nichts verstanden. Und dann haben sich so Leute ihn angenommen und da sagt er, da gehöre ich einfach dazu, das ist echt erstaunlich. Dann habe ich ja ganz neue Sachen gelernt. Und da habe ich irgendwie stolz gelernt. Ja, und jetzt steht er so da. Ich habe auch so einen jungen Nazi getroffen in Deutschland. Ich mache viel oft so auf der Straße, wenn ich on Tour bin. Und dann treffe ich so Menschen, wenn ich so einfach anspreche und frage, wie denken sie eigentlich, wie glauben sie eigentlich, was sind so ihre Ziele im Leben? Erzählen Menschen eigentlich ganz frei. Erstaunlich. Und so ein junger Mann, der sagte mir, er geht jetzt gerade zum Schießunterricht. Und dann hat er mir erzählt, so was für eine Gruppierung, dass er gehört. Und ich fragte, wie kann man eigentlich zu so einer Gruppierung dazugehören? Und er sagt mir, weißt du, du verstehst gar nichts. Bei denen gehöre ich einfach dazu, egal wo ich herkomme. Und das ist mir dann so deutlich, wisst ihr, das ist das Leben von Jesus. Du kommst, du gehörst einfach zu mir, egal wo du herkommst. Egal wer du bist. Und das sollen eigentlich Menschen Jesu in diese Welt hinaustragen. Und es geschieht durch das tägliche Kreuz auf sich nehmen. Und das Kreuz auftragen, dieses Aufnehmen, jemand schrieb, eigentlich an einer anderen Stelle im Neuen Testament steht mal, nehmt euer Kreuz auf euch täglich. Da steht eigentlich, der Gedanke steht dahinter, dass für jeden von uns so ein, ja, von Gott, wisst ihr, gemachtes Kreuz bereit liegt. Okay? Wir kennen die Lebenssituationen und wir können keine Situation letztendlich mit der anderen Situation wirklich vergleichen, weil es total anders ist. Und das ist so dieser Gedanke. Jeder hat andere Herausforderungen im Leben, ihr Lieben. Jeder. Und das wissen wir, wie wir heute Morgen hier sitzen. Wir wissen ganz genau, dass wir total unterschiedliche Herausforderungen haben. Aber das Kreuz tragen, das bedeutet letztendlich so einen freiwilligen Schritt durch das Überzeugtsein vom Kreuz. Und ich habe mir das für mich so aufgeschrieben, derjenige nimmt das Kreuz gerne auf, der verstehen darf oder verstanden hat, was am Kreuz wirklich geschehen ist. Derjenige nimmt das Kreuz gerne auf, der verstehen darf oder verstanden hat, der glauben darf, der vertrauen darf auf das, was am Kreuz wirklich geschehen ist. Und die Bibel beschreibt es so im Neuen Testament, sagt dann dieser Apostel Paulus, der auch so bewegt war plötzlich. Erst war er so ein feuriger Verfolger von diesen Dummheiten dieser Christenmenschen. Und dann wurde er zum glühenden Verehrer von diesem Christus, weil ihm dieser Jesus begegnet ist. Und das ist das alles Entscheidende, ihr Lieben, auch in diesem Bericht der Bibel, wenn uns Jesus wirklich begegnet. Jesus letztendlich dreht sich der Volksmenge zu und sagt, versteht ihr eigentlich wirklich, wer ich bin? Ich bin nicht nur ein Rabbi, denn wenn ihr hinterherlauft, der dann auch für euch sorgt. Nee, ich bin mehr. Ich bin dieser eine wahre Gott. Im 1. Korintherbrief steht einmal in Kapitel 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz und die Kraft vom Kreuz letztendlich, habe ich mir dazu geschrieben, ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Also es gibt Menschen, die sagen, boah, diese Botschaft vom Kreuz, die ist ja verrückt. Das ist ja völlig verrückt, zu denken, dass Gott Mensch wird und dann am Kreuz von Golgatha zu sterben für die Schuld der ganzen Welt. Das ist doch verrückt. Es ist ja verrückt zu denken, dass Gott alles für mich macht, wenn es Gott überhaupt gibt. Dass er meine Schuld auf sich nimmt. Das ist doch viel logischer, dass ich meine Schuld abarbeiten muss, weil das ist doch so, wie diese Welt funktioniert. Du hast Schulden gemacht, du musst sie auch abarbeiten. Aber am Kreuz von Golgatha hat sich dieser Schöpfergott, dein Schöpfergott, für dich abgearbeitet. Und die Schuld, die zwischen mir und diesem Gott steht, nämlich diese, ich nenne es jetzt einfach mal diese Gottlosigkeit, los von diesem einen wahren Gott. Deswegen kämpfe ich entweder gegen diesen Gedanken oder ich mache mir meine eigene Idee von irgendeinem Gott. Und es zeigt schon, dass ich eigentlich los bin von ihm, weil ich ihn ja nicht verstehe. Wisst ihr? Das bedeutet Gottlosigkeit. Und es müssen nicht immer Massenmörder sein, das können ganz liebe Menschen sein, extrem liebe Menschen, die sagen, ich weiß auch nicht, für was ich jetzt einen Gott bräuchte, ich bin doch lieb, ich mache doch gute Sachen. Und es stimmt, Menschen ohne Gott können gute Sachen tun, weil alles Gute kommt von Gott. Sie haben nur nichts davon, weil sie diesem Gott, der das Gute schenkt, nie danken dafür, dass er das Gute schenkt. Na, ich brauche Gott nicht, um lieb zu sein. Doch, weil sonst gäbe es keine Liebe. Weil Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Ohne diesen Schöpfergott gibt es keine Liebe. Und das sehen wir mehr und mehr in dieser Welt. Und in Jesaja 53, da wird es so beschrieben, im Alten Testament mal, was da eben geschehen ist an diesem Kreuz. Und das möchte ich uns kurz vorlesen. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, dieser Jesus Christus, und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Wir haben gar nicht verstanden, was da wirklich geschieht am Kreuz auf Golgatha. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt. Deswegen sind ihm die Nägel durch seine Hände getrieben worden und durch die Füße. Und seine Seide aufgestochen worden und ihm eine Dornenkrone aufgesetzt worden, dass das Blut rauskommt. Und er ist geschlagen worden und verspottet worden von den römischen Soldaten. Wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe lag auf ihm. Wozu? Damit wir Frieden hätten. Frieden. Frieden auf Erden bei den Menschen Gottes Wohlgefallens. Und die, die Frieden haben, durch das, dass sie dies glauben dürfen, ihr Lieben. Das ist eben glauben dürfen. Das ist ein Geschenk, dass ich das glauben darf, diesen Wert des Blutes Jesu. Er hat es wirklich am Kreuz von Golgatha, hat er mit seinem Blut für meine Schuld, für meine Gottlosigkeit bezahlt. Und er hat mich versöhnt mit dem Vater im Himmel. Und diese Menschen sind berufen, letztendlich als Versöhnte, diese Versöhnung Gottes in die Welt zu tragen. Ja, da haben die sogenannten Christen auch einen schlechten Job gemacht, das stimmt auch. Und vielleicht, bestimmt auch, und ich kenne mein eigenes Leben, weiß ich, was ich so oft selbst einen schlechten Job mache, wisst ihr. Und deswegen lädt mich Jesus ein, komm jeden Tag unter dieses Kreuz, Heinz, nimm es auf dich. Und zwar ist es dieser Gedanke auch, wisst ihr, wir Menschen werden, Menschen Jesu, die werden unter der Sünde, der Gottlosigkeit, der Last dieser Welt leiden an der gefallenen Schöpfung. Warum? Weil Christus leidet. Und es kann auch manchmal sein, wisst ihr, dieses tägliche Last Kreuz auf sich nehmen, bedeutet auch, um diese Schuld dieser Welt willen auch zu leiden, manchmal unter dieser Last auch. Was machen wir dann damit? Beten. Und da habe ich mich auch dabei ertappt, ihr Lieben, dass ich das so wenig in letzter Zeit getan habe. Muss ich ehrlich gestehen, erst an den Text, als ich wieder gearbeitet habe, ich dachte, Mensch, wie sieht eigentlich dein Leben wirklich aus? Es geht nicht darum, dass du als Missionar nach Serbien gehst. Es geht auch gar nicht darum, dass du, wer weiß, was für tolle Arbeiten machst, um das geht es dir gar nicht. Es geht nicht darum, dass du der liebste Ehemann, die liebste Ehefrau, die liebste Mama, Papa, liebstes Kind. Es geht darum, dass du unter meiner Führung stehst, sagt Jesus. Unter dem geht's. Nicht, dass du es hart probierst im Leben, sondern dass du mich führen lässt. Das bedeutet, das Kreuz auf sich nehmen. Dass du mich führen lässt. Mich. Dass du bereit wirst, ein Mensch zu sein, der seine Führungsansprüche des Lebens ablegt. Alles nach meiner Pfeife. Alles mal herhören. Alles mal schauen. Alles. Und meine Leidenschaft, die Leidenschaft des Heiligen Geistes annimmst. Und zwar täglich. Es ist ein täglicher Kampf. Es ist ein tägliches Ringen. Aber die Bibel sagt, es ist nicht ein Hineingestoßen werden oder ein unfreiwilliges Hinzugetragen werden. Wisst ihr, jetzt bist du getauft, jetzt bist du auch ein Christ. Es tut mir leid, dass ich das immer wieder bei uns sagen muss, gerade im frommen Ländle. Aber das stimmt nicht, ihr Lieben, das stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Es ist eine Lüge. Du bist ein Christ, wenn du vom Geist Christi gerufen bist. Du bist ein Christ, wenn du das glaubst, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Dann bist du ein Christ. Du bist ein Christ, wenn dieser Geist Christi, dieser Heilige Geist, dir dieses Siegel aufs Herz legt. Du bist mein geliebtes Kind. Ja, da gibt es auch diese stürmischen Zeiten, in denen ich dann manchmal selber denke, bin ich es wirklich noch? Und der Herr sagt, du bist es. Du bist ein Christ, wenn du wirklich glaubst an diese Kraft des Blutes von Jesus Christus, das dich reinigt, dass ich nichts Gott bringen muss, sondern dass er an mir alles gebracht hat. Und das ist die Wahrheit. Wenn du getauft bist durch den Heiligen Geist in den Leib Jesu hinein. Und das ist die Wahrheit, ihr Lieben. Also Jesus, wie gesagt, er lädt nicht ein und sagt so ein Rattenfänger, probiert's mal, versucht's mal. Nee. Das ist eine klare Entscheidung, von der spricht er auch. Deswegen sagt er auch, überlegt es ganz genau. Das ist eine klare Entscheidung, finde ich interessant. Ich habe das mal mein Vater gesagt. Sind wir aufgewachsen in der Landeskirche und das ist für mich weder gut noch schlecht oder so, das möchte ich gar nicht werden. Aber mein Vater, ich habe ihn gefragt, warum hast du uns eigentlich taufen lassen? Und habt versprochen, dass ihr mit uns die Bibel liest, dass ihr uns zu Christen erzieht, aber ihr habt nie mit uns Bibel gelesen, ihr habt nie mit uns gebetet, wir sind nie in die Kirche gegangen. Warum habt ihr es eigentlich gemacht? Und mein Vater sagte dann, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich war ein Heuchler. Ich habe einfach was gemacht, was die große Masse macht. Wenn ich es von Herzen tue, ist es gut, versteht ihr? Aber wenn ich es nur mache, weil es die Masse macht und Jesus sagt, dann ist eine ganze Masse, die läuft mir nach. Und die laufen mir nach, weil ich der Brotkönig bin, das Brot der Welt. Die laufen mir nach, weil ich Blinden die Augen aufmache. Die laufen mir nach, weil sie sagen, die werden gesund, wenn sie mir hinterherlaufen. Manche, die fanden auch so Anti-Werbung, positive Werbung ist ja auch manchmal Bad News are Good News. Oh, dieser Jesus, ist das ein Revoluzer? Oh ja, wir sind mit einem Revoluzer unterwegs. Auch eine coole Sache. Aber Jesus sagt, das möchte ich nicht, Leute. Ihr werdet nicht glücklich. Ihr werdet es nie ausführen können, wenn ihr eigentlich nie von meinem Geist hingeführt wurdet. Weil ihr seid zu größeren Berufen, als nur Revoluzer in dieser Welt zu sein. Ihr seid dazu berufen, die Liebe des Vaters im Himmel in diese Welt hinauszutragen. Ihr seid dazu berufen, das Salz der Welt zu sein. Und Salz ist kein Honig, schrieb mir ein großer Theologe in Deutschland, Helmut Thielicke. Salz reibt auch manchmal in den Wunden dieser Welt. Wisst ihr? Wenn ihr den Mund aufmacht. Oder wenn Liebe geschieht an Plätzen, an denen keine Liebe mehr ist. Wenn Vergebung herrscht, obwohl eigentlich nur Zorn herrschen müsste. Wenn Wahrheit herrscht, obwohl man doch da mit einer halben Wahrheit, das auch eine ganze Lüge ist, eigentlich weiterkommen würde. Wenn dieses Du, das tut mir so leid, ich bitte dich um Vergebung herrscht. Wisst ihr? Wenn dieses herrscht, ich bezahle eben mein S-Bahn-Ticket. Ist eben so. Ja klar, du kannst es so fahren, wie du willst, aber ich bezahle es halt. Und auch wenn ich es jetzt nicht bezahlt habe, ich bezahle es eben dann hinterher, weil ich jetzt gerade die S-Bahn noch erwischt habe, dann bezahle ich es halt hinterher. Ganz simple Sachen oftmals. Salz der Welt, warum bist du eigentlich so? Leute, ich kann gar nicht anders leben. Eigentlich, ich könnte schon anders leben, aber der Jesus, der in mir lebt durch seinen Heiligen Geist, der kann nicht anders. Der kann nur voller Liebe sein. Der kann nur wahr sein. Der kann nur voller Gnade sein. Also Jesus lädt ja seine Leute auch ein und sagt, kommt her zu mir und lernt von mir. Lernt von mir. Letztendlich nehmt mein Joch auf euch. Das ist dieses Bild eigentlich, auch dieses Kreuz auf sich nehmen, wenn man es mal umdreht. Das ist so ein Joch, wisst ihr? Wie zwei so Rinder oder Esel oder was weiß ich. Ne? Ich würde mich jetzt als Esel mal bezeichnen, weil das habe ich auch schon ab und zu mal gehört, dass ich eine bin. Und wenn ich unter diesen Joch laufe, dann werde ich geleitet und Jesus lädt Menschen ein, lasst euch doch leiten von mir, Leute. Ist doch so. Ihr werdet eh von irgendjemandem geleitet. Ihr werdet entweder vom Geist Gottes geleitet oder ihr werdet vom Geist dieser Welt geleitet, Leute. Echt? Und das ist jeden Tag eine Entscheidung. Und der Geist dieser Welt ist ein zerstörerischer, egoistischer, selbstsüchtiger Geist, ist teuflischer Geist, ein durcheinanderbringender Geist. Wer bin ich eigentlich? Was ist mein Wert? Wo geht's hin? Ich will auch mal was sein. Wo bleibt denn ich in dieser ganzen Geschichte? Wir kennen das. Und wir sehen das zum Exzess jetzt jeden Tag in den Nachrichten. Was dieser Geist dieser Welt wirklich bewirkt. Bis zum Exzess. Menschen kommen unter dieses Kreuz Jesu, die sich geliebt wissen von Christus, wisst ihr? Die Bibel schreibt was Interessantes und sagt eigentlich, die Motivation ist die Liebe zu Gottes Sohn oder die Motivation ist die Liebe von Gottes Sohn. Im 1. Johannesbrief steht einmal in der Bibel, Kapitel 4, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Uns ging es so auf, dass dieser Gott uns liebt. Wow! Es gibt nichts Größeres, als letztendlich unter seiner Führung zu leben. Und schau, ich erzähle das jetzt hier alles so fantastisch vielleicht. Aber mir ist es jetzt vor kurzem wieder so bewusst geworden, Heinz, es fordert ein klares Ja oder ein klares Nein von deinem Leben. Ich habe mich auch wiedergefunden in so einem lauwarmen Christenleben, ehrlich. So ein lauwarmes Christenleben. Das gehört mir, dies gehört mir, jenes gehört mir. So ein lauwarmes Christenleben, so, das ist mein Geld, das ist meine Zeit, das ist mein Leben, das ist meine Freizeit, das ist mein, das sind meine Kinder, es ist meine Frau, nichts ist es. Jesus sagt, es ist mein, Heinz. Mein. Und deswegen wirst du nämlich unglücklich, weil du immer nur auf deines schaust. Und ich habe das gemerkt, ich bin auch so unwirsch geworden, so innerlich, so und musste es auch ein bisschen zeigen. Ich habe das total vergessen. Ich habe es wirklich vergessen. Ich muss das ehrlich sagen, Leute. Ich muss sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich habe das total vergessen, um was es wirklich geht. Ich rede drüber, das ist die Gefahr, wisst ihr? Aber ich vergesse, um was es wirklich geht. Und das ist so, dass ich, wenn ich unter diesem Kreuz Jesu laufe, da möchte ich zu diesem Punkt kommen zum Schluss, wisst ihr? Sagt Jesus, darf dir nichts im Wege stehen, nichts. Und er sagte da was ganz Hartes letztendlich für unsere Ohren, wo uns das unser Größtes ist. Die Familie ist doch das Größte, die Kinder sind doch das Größte. Nee, Jesus sagt, Leute, nee, um das geht's nicht. Wenn dir wirklich die Liebe Gottes im Herzen ist, dann ist der Vater im Himmel das Größte. Der Vater im Himmel. Und wenn du dem Vater im Himmel das Größte sein lässt im Leben, dann gibt er dir die richtige Beziehung zu dem, was er dir gegeben hat in dieser Welt. Zu deiner Familie, zu deinen Kindern, zu deinem Beruf, zu deinem Geld. Weil es nämlich alles nicht deines ist, sondern es ist seines. Ich las die Woche einen interessanten Spruch von Pierre Stutz, der stand in den Losungsbüchle. Da steht, überversichert sind wir, ausgeliefert jener Manipulation, dauernd zu wenig zu haben. Kennen wir uns vielleicht da drin wieder? Verschlungen vom Irrtum, haben sei mehr als sein. Wir leben dadurch vorbei am Wesentlichen. Berühre du uns zur Kunst des Loslassens. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren, sagt Jesus. Wer es verliert um meinetwillen, wer es loslässt, wer sein mein loslässt, der wird alles gewinnen. Alles. C.S. Lewis schreibt, ziele nur auf diese Welt und du wirst alles verlieren. Ziele auf die jenseitige Welt, auf Gottes Welt und du wirst diese Welt dazu gewinnen. Du wirst die richtige Beziehung zu dem allem, zum Geld, zum Umgang mit Menschen. Das bedeutet, um im Kreuz Jesu zu laufen. Aber das wirst du nur, wenn du überzeugt bist von dem, was geschehen ist am Kreuz von Golgatha. Und schaut, Jesus hat nichts von Sympathisanten, ihr Lieben. Er ruft Menschen in die Nachfolge. Weil ich will mit deinem Leben meine Geschichte schreiben, sagt Jesus. Und zwar meine, nicht die Geschichte von Heinz Spindler in Serbien. Das wünschst du dir so, Heinz. Ich will meine Geschichte schreiben. Ich will, dass Menschen an deinem Leben sehen, Heinz Spindler, was ist das für ein liebender Gott? Was ist das für ein vergebender Gott? Was ist das für ein hoffnungsspendender Gott mitten in einer hoffnungslosen Welt? Was ist das für ein treuer Gott, der Wort hält, der sagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, das bedeutet, unter dem Kreuz Jesu zu sein. Und es ist seine Führung, weil Jesus nichts anderes sucht, als das Reich des Vaters. Das ist mir so bewusst geworden. Eigentlich denkt ihr jetzt, ihr predigt uns an. Ich predige nur mich an jetzt im Augenblick. Aber ich habe das vergessen, Leute. Ich habe das wirklich vergessen. Und deswegen musste ich sagen, Jesus, sei mir Sünde gnädig. Und du bist gerne gnädig. Du vergibst gerne zu dem, der zu dir kommt. Aber ich muss auch kommen. Deswegen sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt, nehmt mein Joch auf euch. Lernt von mir. Mein Joch ist leicht, sagt Jesus, weil es ja auch meine Kraft ist, die dieses Joch trägt. Wenn du unter deinem Joch lebst, dann leidest du unter deinem Joch. Aber wenn du unter die Führung des lebendigen Gottes kommst, wirst du merken, er ist diese Kraft, die es trägt. Er ist diese Kraft, die auch meine Unwirschheit und Unwilligkeit erträgt, der mich erträgt. Er ist diese Kraft, die mich frei sein lässt von, ich muss ein Zeuge Jesu sein. der mich rausgehen lässt in diese Welt heute nach diesem Gottesdienst und sagen, Herr Jesus, klasse, du lebst in mir und du scheinst in diese Welt hinein, wie gerade die Sonne da draußen scheint. Ich bin mal gespannt, was du machst. Du lässt mich vergeben, weil du vergibst. Du lässt mich auf andere zugehen, weil du auf andere zugehst, Jesus. Ja, du lässt mich auch in der Wahrheit leben, auch wenn es alles kostet. Mag sein, dass es alles kostet. Heute werden wir hier in Frieden sitzen, ihr Lieben. Und das möchte ich nicht bemühen, aber ich mache es trotzdem. Es sind in anderen Ländern Menschen, die diesen Jesus anbeten. Und die vielleicht jetzt gerade in die Luft gesprengt werden. Gerade kommt jemand rein, vielleicht irgendwo in einen Gottesdienstraum, in so eine kleine Höhle, irgendwo in Indien, sonst wo, mit einem Holzknüttel und prügelt alles nieder. Gerade heißt, du warst doch auch bei den Leuten da, den Jesus-Leuten. Du brauchst auf dem Markt nichts mehr verkaufen und du wirst auf dem Markt nichts mehr kaufen. Aber gerade heißt es auch, Mensch, ich habe gesehen, wie, um bei dem Thema zu bleiben, ich habe gesehen, wie du und deine Frau einst mal lebtet. Und ihr lebt jetzt so ganz anders. So ganz anders. Warum ist es so? Es kommt uns schwer über die Lippen. Aber Leute, dieser Jesus hat unser Herz verändert. Was? Aber das kann man doch auch anders. Nee, das geht nicht anders. Dieses störrische Herz, das konnte nur durch die Liebe Gottes gebrochen werden und verändert werden. Diese Ehe, die kaputt war, zerschlagen. Oder dieser Mitarbeiter, der morgen zu seinem Chef geht und sagt, Chef, ich muss was sagen. Da habe ich das letzte Jahr ganz schöne Sachen fabriziert. Also nicht schöne Sachen. Und ich muss das ihnen gestehen, was es auch immer kostet. Ja, wie? Ich kann nicht anders, weil ich mit diesem Jesus lebe und ich habe das zu lange unterdrückt, zu lange. Dieses Glück mit Jesus zu leben, habe ich zu lange unterdrückt. Komm unter mein Joch, sagt Jesus. Und er lädt uns heute zu ein, ihr Lieben. Und es ist sein Joch zu kommen. Es ist nirgendwo ein besserer Platz auf dieser Welt. Und lasst euch zu dieser Generation machen, wirklich machen, die aufsteht, wieder rausgeht, die Knie beugt und betet für diese verlorene Welt. Und redet in diese verlorene Welt hinein. Von diesem Gott, der rettet, verändert, heilt, Versöhnung schenkt, unsere Herzen überwindet. Ich bete noch. Treuer Vater, allmächtiger Gott, wir preisen dich in Jesu Namen für dein Wort, für diese Einladung, um das Kreuz zu kommen. Wir preisen dich, dass du dieser Welt nicht den Rücken zugekehrt hast. Du hast mir den Rücken nicht zugekehrt. Du lädst mich jeden Tag wieder neu ein. Heinz, komm unter mein Joch. Lass dich von mir führen, vom Geist Gottes, von der Wahrheit Gottes, von der Gnade Gottes, von der Reinheit Gottes, von dieser heilenden Kraft Gottes, von dieser versöhnenden Kraft Gottes. Und werd zu dem ich dich eigentlich wirklich berufen habe, ein Friedensstifter zu sein, ein Mensch, der dann die Barmherzigkeit Gottes lebt, die Gnade Gottes auslebt. Ja, und manchmal auch für die Gnade Gottes leidet, für die Sanftmut Gottes leidet, für die Wahrheit Gottes leidet. Aber ein Mensch zu sein, der mitten in diesen Leiden dann auch, mitten in diesen Abgelehntsein des tiefen Herzens hat. Aber der Vater im Himmel liebt mich, er trägt mich. Und du hast so ein wunderbares Zeichen gesetzt, dass du diese Welt unendlich liebst. Du hast dein Blut vergossen am Kreuz von Golgatha. Und darüber wollen wir dir die Ehre geben. Und Herr, für diejenigen, die es nicht glauben können, nicht verstehen dürfen, wirke durch deinen Heiligen Geist und trag es in die Herzen. Für diejenigen, die merken, ja, ich habe das Kreuz Jesu auch schon zu lange wieder beiseite gelegt, aber es wäre es eigentlich, wozu ich berufen bin. Herr, lass uns alle wieder unter diesem Kreuz laufen, dass die Welt erkennt, dass du lebst, dass du regierst, dass du das Leben bist, der einzige Sinn des Lebens und unser Leben sinnvoll macht durch seinen Heiligen Geist. Erbarme dich, Herr, erbarme dich über uns und führe uns in diese Welt und lass uns sein, wozu uns eigentlich geschaffen hast, Salz und Licht für eine finstere Welt, für eine geschmacklose Welt, für eine boshafte Welt. Liebesträger, Wahrheitsträger, Gnadenträger, Lebensträger, Vergebungsträger. In dir, Jesus. Amen.